Radio SRF.
19 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Italiens Regierung vor dem Aus, Berlusconis Minister wollen die Regierung verlassen. Die deutschen Grünen diskutieren über ihren Neustart.
Zunächst mal muss Ökologie wieder unser Kernthema werden.
Dann braucht's neues Personal. Wir reden auch über die möglichen Koalitionen in Berlin. Dann HC wirbelt Österreich auf.
Und ich sage, liebe Freunde, bevor rote, schwarze und grüne Politiker die eigene Bevölkerung austauschen, tauschen wir diese Politiker aus, liebe Freunde.
Hans-Christian Strache, ein Ohr voll Wahlkampf vor der Entscheidung. Und Giusy Nicolini.
I morti sono tanti, sono l'ultimo arrivo c'è stata una donna che ha raccontato di aver perso il suo bambino di 6 anni.
Viele Tote und tragische Geschichten erlebt die Bürgermeisterin auf Lampedusa. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. In Italien spitzt sich die Regierungskrise zu. Vor gut einer halben Stunde haben die Minister des Popolo della Libertà von Silvio Berlusconi ihren Rücktritt angemeldet. Massimo Agostinis, in Rom angedroht war dieser Schritt ja schon länger. Wieso treten die Minister jetzt zurück?
Offiziell, weil Premier Letta die Erhöhung der Mehrwertsteuer um 1% nicht verhindern wolle. Berlusconi sagt, das sei eine Art Bruch der Koalitionsvereinbarung. Er und seine Partei, sie wollten nicht schuld daran sein, dass eben diese Mehrwertsteuer hochgeht und dafür die Verantwortung übernehmen müssen. Aber das ist ganz klar, das ist nur vorgeschoben. Denn nächste Woche wird definitiv der Entscheid in der Senatskommission gefällt, dass Berlusconi sein Amt als Senator verliert. Später, eine Woche oder 2 Wochen später, wäre das auch im Senat der Fall. Aufgrund der Mehrheitsverhältnisse ist es ganz klar, Berlusconi würde mit diesem Parlament seinen Senatssitz verlieren. Und da geht es nun darum, dies um jeden Preis zu verhindern. Deshalb ist er auch bereit, die Regierung in die Wüste zu schicken, respektive zusammenbrechen zu lassen.
Und würde die jetzt zusammenbrechen? Also was heißt das konkret, wenn sie tatsächlich den Rücktritt jetzt einreichen, wie sie es ankündigen? Was heißt das für die Regierung Letta?
Das ist im Moment noch etwas schwer absehbar, weil Staatspräsident Giorgio Napolitano, der wird nun die Parteipräsidenten zusammenrufen müssen. Er wird schauen, ob es eine Möglichkeit gibt, diesen Bruch irgendwie wieder zu kitten. Das könnte vermutlich nur möglich sein, falls die mitregierende Linke auf eine Reform der Justiz einschwenken würde. Das ist ein Steckenpferd von Silvio Berlusconi. Bei dieser Reform geht es dann auch um ihn, nicht nur, aber doch sehr viel. Die Linke wird darauf vermutlich nicht eintreten können, sodass ich im Moment davon ausgehe, dass diese Regierung zusammenbricht und es in 4 bis 6 Wochen zu Neuwahlen kommt.
Jetzt hat es ja sehr lange gedauert, bis diese ungewöhnliche Regierungskoalition überhaupt zustande kam. Was würden Neuwahlen denn bedeuten?
Nun, so nach letzten Umfragen würde es gar nicht viel ändern. Popolo della Libertà und die Linke, die würde immer noch etwa gleich stark sein. Dann ist da noch Beppe Grillo als Dritter im Bunde quasi im Parlament vertreten. Der will ja aber mit niemandem eine Koalition machen. Also ergo bleibt die Pattsituation bestehen. Silvio Berlusconi dürfte aber darauf spekulieren, dass er als Silvio Berlusconi immer noch sehr zieht in Italien und dass er möglicherweise doch noch einen Sieg zum x-ten Mal davonträgt und sich so seine Haut wieder retten kann.
Das waren erste Informationen und Einschätzungen von Massimo Agostinis direkt aus Rom. Und jetzt hat Miriam Knecht die Nachrichten des Tages.
In Griechenland hat die Polizei führende Mitglieder der rechtsradikalen Partei Goldene Morgenröte festgenommen. Den Parteichef, rund 2 Dutzend Funktionäre sowie mehrere Parlamentarier. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, Mitglieder einer kriminellen Vereinigung zu sein. Insgesamt wurden nach Angaben der Polizei über 30 Haftbefehle ausgestellt. In Süditalien und auf der Insel Lampedusa sind innerhalb von 24 Stunden rund 500 weitere Bootsflüchtlinge eingetroffen. Dies berichtete die deutsche Presseagentur dpa aus Italien. Die Flüchtlinge stammten hauptsächlich aus Afrika, Afghanistan und Pakistan. Sie sollen mehrheitlich auf Sizilien untergebracht werden. Auf einem einzigen Flüchtlingsboot habe die Küstenwache 250 Menschen vorgefunden. In Tunesien haben sich die regierenden Islamisten dazu bereit erklärt, zurückzutreten, sobald Verhandlungen über die Bildung einer Übergangsregierung abgeschlossen sind. Das hat die Gewerkschaftsvereinigung UGTT bekannt gegeben, die zwischen der islamistischen Ennahda-Partei und der Opposition vermittelt hat. Ziel sei es, eine Übergangsregierung zu ermöglichen, die Parlaments- und Präsidentenwahlen durchführen soll. Die Opposition beschuldigt die Ennahda-Partei, sie habe Tunesien eine islamistisch dominierte Politik aufzwingen wollen. Diese habe im Land zu tiefen Gräben zwischen den Bevölkerungsgruppen geführt. Auf dem Col de Pierre-Pertuis bei Tavannes haben rund 500 Personen für den Verbleib des Berner Jura beim Kanton Bern demonstriert. Die Antiseparatisten erklärten, sie wollten noch mehr Einwohner des Berner Jura davon überzeugen, an die Urne zu gehen und für den Kanton Bern zu stimmen. Der bekannte Antiseparatist Marc-André Hummer sagte, der Kanton Jura müsse erkennen, dass die Bevölkerung des Berner Jura zu Bern gehören wolle. Er forderte die, Zitat, totale Mobilisierung für die Abstimmung vom 24. November. In der Abstimmung geht es darum, ob der Kanton Jura und der Berner Jura einen neuen Kanton bilden sollen oder ob der Berner Jura beim Kanton Bern bleibt. Der Präsident der Jungsozialisten, David Roth, tritt per März 2014 zurück. Das kündigte er über den Kurznachrichtendienst Twitter an. Nach der Abstimmung über die 1:12-Initiative im November sehe er den idealen Zeitpunkt für einen Wechsel gekommen, sagte Roth gegenüber Radio SRF. Sein Amt als Vizepräsident der SP Schweiz werde er auch zur Verfügung stellen. Roth hat das Amt des Juso-Präsidenten seit März 2011 inne. Daneben sitzt er auch im Luzerner Kantonsrat. Der Südwesten Pakistans ist erneut von einem starken Erdstoß erschüttert worden, 4 Tage nach dem verheerenden Beben in der Region. Mindestens 12 Menschen kamen nach Angaben der Behörden ums Leben, mehrere wurden verletzt. Das Beben hatte eine Stärke von 6,8, wie die US-Erdbebenwarte mitteilte. Pakistanische Behörden melden eine Stärke von 7,2. Das Epizentrum lag erneut im Bezirk Awaran in der Provinz Baluchistan. Viele Überlebende des Bebens vom Dienstag warten immer noch auf Hilfe. Das Katastrophengebiet ist schwer zugänglich. Angriffe militanter Separatisten machen laut der Armee die Rettungsarbeiten gefährlich. Zum Sport. Zuerst kommt Bernhard Scher zur Radweltmeisterschaft der Frauen in Florenz.
Die neue Weltmeisterin heisst Marianne Voss. Die Olympiasiegerin aus Holland gewinnt bereits zum 3. Mal WM-Gold. Silber holt Emma Johansson aus Schweden und Bronze geht an Rossella Rato aus Italien. Yolanda Neff wird 29. Doris Schweizer ist auf Rang 35 und Patricia Schwager kam nicht bis ins Ziel. Tennis, kein Final für Stanislas Wawrinka in Kuala Lumpur. Wawrinka verliert den Halbfinal gegen Julien Benneteau aus Frankreich in 2 Sätzen mit 4:6 und 3:6. Ab Montag in Peking trifft Wawrinka in der ersten Runde auf Andrea Seppi aus Italien. Motorrad, kein Schweizer in den Top 10 beim Qualifying zum Grossen Preis von Aragon. Tom Lüthi ist 11., Dominik Egerter 19. und Robin Mühlhauser 28. Und noch Handball, klare Niederlage für Wacker Thun in der Champions League. Thun verliert auswärts gegen Barcelona mit 26:45.
Das Wetter. Am Abend werden die Wolken immer dichter, lokal kann es bereits nass werden. Morgen Sonntag ist es ganztags bewölkt, im Süden regnet es teils kräftig, im Norden nur lokal. Der Höchstwert liegt bei 19 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 2 Kultur, SRF 4 News und der SRF Musikwelle. Hier bei uns geht es um Wahlnachwehen in Deutschland, bei den Grünen in Berlin. Und um das Wahlgefecht in Österreich, letzte Kampfrhetorik in Wien. Dann die Millenniumsziele der UNO sollen fortgesetzt werden.
Diese Ziele sind nicht einfach ein Papier. Sie werden die Entwicklungshilfe der Industrieländer ganz maßgeblich beeinflussen.
Weiß Martin Dahinten von der Schweizer Entwicklungshilfe. Und an einem der schönsten Strände der Welt stranden die hässlichsten Schicksale Afrikas. Besuch bei der Bürgermeisterin von Lampedusa. Nach den Sozialdemokraten gestern Abend haben sich heute die Grünen in Berlin mit ihrem schlechten Ergebnis der Bundestagswahl auseinandergesetzt. 8,4% statt der erhofften 15. Was muss man künftig anders machen? Wer soll die Partei führen? Soll man mit der CDU über eine Koalition reden? Kasper Selk vom Parteitag der Grünen in Berlin.
Die Grünen haben eine schwere Niederlage erlitten und sie sind sich weitgehend einig, weshalb. Man habe das Wahlprogramm überladen und nicht die Kernthemen der Partei in den Mittelpunkt gestellt. Die Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt fordert:
Zunächst mal muss Ökologie wieder unser Kernthema werden.
Man habe über 4 verschiedene Steuererhöhungen geredet, aber nicht darüber, weshalb, wofür man das Geld brauche, nämlich für eine nachhaltigere Gesellschaft. Man habe darüber geredet, wie die Menschen sich anders verhalten müssten, aber nicht darüber, wieso. Dabei hätte es doch eigentlich gar nicht so schwierig sein müssen, sagt die scheidende Parteivorsitzende Claudia Roth. Eine Mehrheit der Bevölkerung wolle ja saubere Energie, sei ja gegen Atomkraftwerke, wolle nachhaltige Landwirtschaft.
Warum haben wir es nicht geschafft, aus gesellschaftlichen Mehrheiten politische Mehrheiten für uns zu bekommen?
Ihre Antwort: weil man die Leute mit viel zu vielen Themen überfordert habe, weil dabei die Kernthemen untergegangen seien. Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann vom konservativen Flügel der Partei ging das Ganze etwas analytischer an. Er bezeichnete die Forderung nach Steuererhöhungen, nach Umverteilung von oben nach unten als krassen taktischen Fehler. Forderungen wie diese seien klassische Anliegen der Linksparteien, da hätten die Grünen nie eine Chance gehabt.
Und wenn man das macht und das in den Vordergrund stellt, muss man wissen, was daraus geschieht. Nämlich ein klassischer Lagerwahlkampf, in dem unsere Themen zurückrücken.
Und die Konsequenz, einfach und emotional beschrieben:
Das geht schief.
Es ist schief gegangen. Jetzt wollen die Grünen mit neuem Personal wieder zu klareren Aussagen finden, zurück zu ihren Kernthemen. Sowohl in der Parteiführung wie in der Bundestagsfraktion werden jetzt neue Leute antreten. Die werden, wenn Angela Merkel sie einlädt, mit der CDU auch erste Gespräche über eine Koalition führen. Aber der große Teil der Delegierten hier in Berlin hält wenig bis gar nichts von einer Regierungsbeteiligung. Die Linken, weil sie davon ausgehen, dass man mit der CDU keine grüne Politik machen könne. Die Rechten, weil sie sagen, man könne den Wählern jetzt keine Kehrtwende zumuten, nachdem man 6 Monate lang gesagt hatte, man werde nur mit der SPD zusammenspannen. Und alle zusammen wollen nicht mit der CDU gehen, weil sie fürchten, unter einer Frau Merkel genauso unterzugehen wie die SPD vor 4 Jahren und die FDP dieses Mal.
Die Grünen schließen also eine Koalition mit CDU-CSU weitgehend aus. Ich fragte Kasper Selg in der Sendung um 18 Uhr, ist das jetzt das letzte Wort oder heißt das noch gar nicht so viel?
Ich glaube, es ist ein klares Signal, aber nicht unbedingt das letzte Wort. Man will das grundsätzlich nicht, weil man sich jetzt, weil man inhaltlich sehr, sehr weit auseinander liegt in vielen Fragen, aber auch, weil die Grünen sich jetzt erstmal inhaltlich und personell neu aufstellen müssen. Nur, wenn die Verhandlungen der CDU mit der SPD scheitern sollten und wenn dann Schwarz-Grün als letzte Option noch dasteht, dann sieht das vermutlich noch einmal anders aus. Auf jeden Fall würde das dann eine ziemlich große Diskussion bei den Grünen auslösen, wenn Frau Merkel auf sie zukäme und sagen würde, das ist die letzte Option, jetzt seid doch mal ernsthaft.
Wie sieht's denn aus mit einer Koalition Rot-Rot-Grün, also zu der SPD noch die Linke dazu?
Das ist kurzfristig, glaube ich, ausgeschlossen, aber mittelfristig kann das zum Thema werden. Kurzfristig ist es nicht möglich, weil sowohl Grüne wie die SPD eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei ausgeschlossen haben. Das kann man jetzt nicht von einem Tag auf den anderen ändern. Aber mittelfristig überlegen sich beide, SPD und Grüne, ob man da so hart bleiben will. Vor allem, weil bei der Linken sich einiges geändert hat. Das war bisher ein sehr zerstrittener Haufen. Die haben sich jetzt ziemlich zusammengerauft, treten recht geschlossen auf. Man hat da natürlich inhaltliche Differenzen, aber ganz so tabu ist das Thema mittelfristig wohl nicht.
Sie haben die SPD schon angesprochen. Die geht natürlich auch über die Koalitionsbücher. Wo steht sie im Moment?
Auch bei der SPD, das hat man gestern Abend deutlich gesehen, bei deren kleinen Parteitag ist die Lust an einer Zusammenarbeit mit der CDU überhaupt nicht groß. Aber man nimmt jetzt einmal Gespräche auf, das hat man beschlossen. Nur hat man dabei auch ein Verfahren beschlossen, das die Hürden sehr, sehr hoch setzt. Man will schon nach den Vorgesprächen, also noch vor eigentlichen Koalitionsverhandlungen, einen kleinen Parteitag dazwischen schieben, wo man darüber spricht, ob man Koalitionsverhandlungen überhaupt aufnehmen will. Und wenn diese Koalitionsverhandlungen dann durchgeführt würden und ein Koalitionsvertrag zustande käme, will man noch einen Mitgliederentscheid machen bei 460.000 Mitgliedern. Damit will man auf der einen Seite den Druck hochhalten gegenüber der CDU, die ja sehr viel stärker ist, und man will quasi eine starke Verhandlungsposition haben, indem man immer sagen kann, passt auf, das wäre, da kann man sich hier am Tisch schon einigen, aber unsere Mitglieder werden das nicht akzeptieren. Also man hat hohe Hürden aufgebaut für einen solchen Fall.
Was riskiert denn die SPD mit so einer Mitgliederbefragung?
Sie riskiert natürlich, dass wenn sie dann am Ende eines langen Prozesses einen Koalitionsvertrag ausgehandelt hätte mit der CDU, dass sie damit desavouiert würde, wenn die Mitglieder Nein sagen. Vor allem aber, wenn der Koalitionsvertrag von den Mitgliedern abgelehnt würde und nachher auch zwischen der CDU und den Grünen keine Koalition zustande käme, dann käme es zu Neuwahlen und das könnte speziell für die SPD sehr schwierig werden, vor allem wenn die FDP wieder in den Bundestag reinkäme oder die AfD, die Euro-Ablehnungspartei reinkäme, würde die Situation für die SPD eher noch schwieriger als einfacher. Also da steht einiges auf dem Spiel.
Also wir hören, das alles dauert noch ziemlich lange und wohl auch länger, als dass der Bundestag dann seine Arbeit wieder aufnimmt. Stellt das ein Problem dar?
Bis eine neue Koalitionsregierung steht, bleibt ja die alte Regierung im Amt, allerdings mit 5 FDP-Ministern, die gar keine Partei mehr im Parlament haben, die auch nur noch auf Abruf dasitzen sozusagen. Das würde bedeuten, dass Frau Merkel selber keine Mehrheit hat. Sie hat ja nur 42% in Anführungszeichen nur und eben nicht 50. Das heißt, sie müsste sich von Thema zu Thema eine Mehrheit zusammenverhandeln. Es gäbe noch eine Regierung, die kann handeln, aber sie ist nur noch beschränkt handlungsfähig. Das wäre schon nicht einfach. Deswegen drückt jetzt schon zum Beispiel die CSU, Horst Seehofer, heute sehr, sehr stark aufs Tempo.
Besten Dank, Kasper Selg, war das direkt aus Berlin. Sie gaben noch einmal alles heute, Österreichs Wahlkämpfer, die haben es noch vor sich. Denn die Hälfte der Wählerinnen und Wähler waren diese Woche laut Umfragen noch unschlüssig, wem sie ihre Stimme geben sollten. Chancen auf einen Einzug ins Parlament haben diesmal 7 Parteien. Die große Frage dabei ist, erhält die Regierungskoalition aus Sozialdemokraten und Konservativen einmal mehr die Mehrheit? Wenn nicht, dann wäre dies eine historische Zäsur in unserem Nachbarland. Die größte Gefahr droht der Koalition von ganz rechts außen, von den rechtspopulistischen Freiheitlichen. Joe Schelbert aus Wien.
Ich will wieder heim, jammt die Band, die Heinz-Christian Strache im Wahlkampf begleitet. Der nostalgische Austropop-Song Fürstenfeld ist quasi das Motto der Wahlreden des FPÖ-Chefs. Draußen in der großen Welt ist es unbarmherzig und kalt, am schönsten ist es doch zu Hause. Heimat, Österreich zuerst gegen die EU. HC ist seinen Themen treu geblieben.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, das kann ja nicht sein, dass die uns Österreicher gänzlich abschaffen wollen. Und ich sage, liebe Freunde, bevor rote, schwarze und grüne Politiker die eigene Bevölkerung austauschen, tauschen wir diese Politiker aus, liebe Freunde.
Der Kanzler der Herzen, wie sich HC Strache nennt, wirft den beiden Regierungsparteien vor, Österreich an Brüssel und an die Banken verkauft zu haben und das Land den Muslimen und Ausländern überlassen zu wollen. Die Sozialdemokraten seien gar Islamisten.
Die SPÖ ist in Wahrheit eine Islamismuspartei geworden. Was wir nicht wollen, ist der Import von Asylbetrügern, Kriminellen und radikalen Islamisten. Das will ich mit euch gemeinsam aufstehen. Und dann verpassen wir einen Denkzettel, das ein blaues Wunder und unsere Liebe für Rot-Weiß-Rot auch endlich eine Kraft erhält.
Die Österreicher wieder im Mittelpunkt, aus Liebe zur Heimat, so sein Slogan. Ansonsten, so weiß der FPÖ-Führer, geht das Land italienischen Verhältnissen entgegen.
Ich glaube, Rot und Schwarz wird das letzte Mal die Chance haben, zur inhaltlichen Vernunft zu kommen. Wenn man nach dieser Wahl das wieder nicht lebt und glaubt, weiter tun zu können wie bisher, dann glaube ich, dass wir eine Entwicklung in Österreich erleben, wo wir mit Abstand stärkste Kraft in Österreich werden und eine SP und eine ÖVP ein Schicksal einer Demokratia Christiana erleben werden.
Straches Hauptgegner, die Sozialdemokraten, schlossen ihren Wahlkampf heute traditionsgemäß am Viktor-Adler-Platz in Wien Favoriten ab. Musikalische Nostalgie auch hier, ebenso publikumsgemäß. In seiner Abschlussrede gab sich Kanzler Werner Faymann ganz staatsmännisch.
Liebe Freunde, sehr verehrte Damen und Herren, nur die Leute aufhetzen, das mag vielleicht den ein oder anderen Erfolg bringen, aber dem Land bringt es nichts. Wir werden dafür sorgen, dass Österreich in den nächsten 5 Jahren noch ein Stück gerechter wird, noch ein bisschen stärker wird und stark für die Beschäftigten etwas unternimmt in einem fairen Europa mit einer starken Stimme Österreichs. In diesem Sinne alles Gute und Glück auf und danke für die Unterstützung. Alles Liebe.
Werner Faymann möchte die gegenwärtige Koalition mit den Konservativen fortsetzen, wenn es denn reicht. Keine Experimente mit anderen Parteien, schon gar nicht mit Straches Freiheitlichen. So sei man gut durch die Krise gekommen, so sei man stabil geblieben.
Die Stärke Österreichs, wie auch die Stärke der Schweiz, ist eine hohe Verlässlichkeit. Ich habe nicht wie in Italien vor, von einer Regierungskrise in die andere zu schlittern, dass man bei verschiedenen Parteien sich zusammenstreiten muss, das ist schon richtig. Aber mir ist lieber ein bisschen härter, aber dafür stabiler.
Der Bericht aus Wien von Joe Schelbert. Syrien und Iran beherrschen zwar dieses Jahr die UNO-Gipfelwoche in New York und die Berichterstattung darüber, doch offizielles Hauptthema des jährlichen Treffens der Staats- und Regierungschefs war ein anderes. Die entscheidende Frage, wie es weitergehen soll, wenn die UNO-Jahrtausendziele oder Millenniumsziele 2015 auslaufen. Wenigstens einen Rahmen und einen Zeitplan hat man jetzt festgesetzt. Aus New York, Fredrik Steiger.
Kein Unterfangen der Vereinten Nationen war je so ehrgeizig wie die Millenniumsziele zur Bekämpfung von Armut und Elend. So leben heute weniger als halb so viele Menschen in extremer Armut wie im Jahr 2000, als die Ziele festgelegt wurden. Erfolgreich ist man auch bei der Bekämpfung von Krankheiten wie AIDS oder Malaria. Hingegen ist man bei der Gleichberechtigung der Geschlechter oder der Mütter- und Kindersterblichkeit nicht auf Kurs. Doch selbst wenn bis 2015 nicht alle Ziele erreicht werden, sind sie eine Erfolgsgeschichte. Ohne sie wäre man heute längst nicht so weit, sagt UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon. Da sich die Millenniumsziele als Motor und Maßstab bewährt haben, leuchtet es ein, sie nicht einfach in 2 Jahren auslaufen zu lassen. US-Außenminister John Kerry: Die UNO sei verpflichtet, mehr zu tun. Die Nachfolgeziele ab 2015 sollen sich, das wurde an dieser Generaldebatte klar, nicht nur auf die wirtschaftliche Entwicklung beschränken. Es soll auch um soziale Entwicklung gehen, um Umweltschutz oder Menschenrechte. Am Ende setzten sich Länder wie die Schweiz durch. Sie wollten keine separaten Zielkataloge, die sich gegenseitig konkurrenziert hätten. Außenminister Didier Burkhalter:
Wir gehen vorwärts mit den Millenniumszielen, auch mit dem Ziel, dass wir nur eine Agenda nach 2015 haben.
Doch welche Ziele enthält die künftige Agenda? Westliche Länder wollen Umweltziele künftig stark gewichten. Frankreichs Präsident François Hollande: Man wolle Drittweltstaaten nicht in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung bremsen, aber sie müssten begreifen, dass etwa der Klimawandel gerade auch ihnen enorm schade. Doch diese Länder beharren darauf, weiter die klassischen Entwicklungsziele in den Vordergrund zu rücken. Südafrikas Präsident Jacob Zuma sagte stellvertretend für viele: Da sind in den nächsten 2 Jahren harte Verhandlungen abzusehen. Ban Ki-moon ist reichlich optimistisch, wenn er nach dieser UNO-Gipfelwoche bereits erklärt: Die künftige Agenda ab 2015 werde sichtbar. Wichtig wäre auch, dass der neue Zielkatalog ebenso knapp, klar und überprüfbar ist wie der alte. Francesco Mancini vom International Peace Institute, der die UNO-Aktivitäten aus nächster Nähe verfolgt, ist skeptisch. Ein riesiges Paket, das sämtliche Probleme lösen und die Welt retten wolle, bringe nichts. Nötig wären klare Prioritäten statt einer endlos langen Wunschliste. Ein präziser Zielkatalog ist auch für Praktiker nützlich. Er hilft in der öffentlichen Diskussion und erlaubt es, Schwerpunkte zu setzen, sagt Martin Dahinden, Chef der Schweizer Entwicklungshilfe, der an den Verhandlungen in New York teilnimmt.
Diese Ziele sind nicht einfach ein Papier. Sie werden die Tätigkeit der internationalen Organisationen prägen und sie werden auch die Entwicklungshilfe der Industrieländer ganz maßgeblich beeinflussen.
Bei der Formulierung der künftigen Millenniumsziele scheint man inzwischen auf gutem Weg, aber noch längst nicht am Ziel. Es bleiben 2 Jahre. Viel ist das nicht, denn die internationalen Mühlen laufen langsam.
Lampedusa ist ein wahres Juwel im Mittelmeer, ganz im Süden Italiens, mit weißen Sandstränden und türkisfarbenem Meer. International berühmt oder eher berüchtigt ist die Ferieninsel aber wegen der Bootsflüchtlinge geworden. Fast täglich kommen im Sommer überfüllte Boote mit oft völlig entkräfteten Menschen an. In den letzten 24 Stunden alleine waren es 500. Giusy Nicolini, die Bürgermeisterin von Lampedusa, fühlt sich mit diesem Problem alleingelassen. Aber sie resigniert nicht. Monika Oetli hat die kämpferische Politikerin auf Lampedusa besucht.
Eigentlich könnte sich Giusy Nicolini als Bürgermeisterin ganz auf die großen Probleme konzentrieren. Auf die serbende Fischerei zum Beispiel oder den Verkehr, der das gerade mal 20 Quadratkilometer kleine Eiland verdreckt. Doch Giusy Nicolini hat noch andere Prioritäten. Migrationspolitik etwa und Menschenrechte. Die 51-Jährige ist Bürgermeisterin von Lampedusa, der italienischen Insel, die näher bei Afrika als bei Italien liegt und im Sommer fast täglich von Bootsflüchtlingen angepeilt wird. Giusy Nicolini hört und sieht immer neue Tragödien. 7000 Flüchtlinge sind allein in diesem Sommer nach Lampedusa geflohen. Viele andere seien wohl gar nie angekommen, glaubt Nicolini.
Quasi sempre le persone che arrivano raccontano di persone che sono morte di sete.
Fast alle, die Lampedusa erreichten, berichteten von Menschen, die unterwegs verdurstet, über Bord gefallen oder an Erschöpfung gestorben seien.
I morti sono tanti, sono l'ultimo arrivo c'è stata una donna che ha raccontato di aver perso il suo bambino di 6 anni.
Sie erzählt von einer Frau, die mit ihrem 6-jährigen Kind auf einem Boot war und es wegen der brütenden Hitze zum Abkühlen ins Wasser hielt und wie dann eine Welle kam und ihr das Kind entriss. Giusy Nicolini wirkt zerbrechlich in ihrem riesigen, aus schwerem, dunklen Holz gezimmerten Büro. Sie zündet sich eine weitere Zigarette an, zieht den Rauch tief in die Lungen und spricht dann aus, was ihr so nahe geht. Unsere Unkenntnis, ja, das Desinteresse, mit dem wir den Flüchtlingen begegneten.
Io mi sono trovata a chiedere a un ragazzino di 14 anni, somalo, detto ma perché tu sei venuto qui da solo, hai fatto questo viaggio terribile di attraversare il deserto, di arrivare in
Sie fragte einen 14-jährigen Jungen aus Somalia, weshalb er ganz allein den weiten Weg durch die Wüste nach Libyen und dann übers Meer gemacht habe. Er antwortete, ich weiß es nicht. Als ich von der Schule nach Hause kam, war niemand mehr da, die ganze Familie war tot. Da sagte jemand, komm mit uns.
Vieni con noi, noi andiamo sulla costa. E mi sono vergognata di averglielo chiesto.
Giusy Nicolini hat sich geschämt.
Vergognata perché noi non abbiamo la
geschämt, weil wir überhaupt keine Ahnung hätten, was es heiße, in einem Land zu leben, wo der Krieg Alltag ist. Und dann fragten wir, weshalb kommen diese Menschen hierher?
Quindi poi ci chiediamo, ma perché vengono?
Sie will, dass die Schicksale gehört werden. In einem Mausoleum will sie die Geschichten der Flüchtlinge festhalten. Es geht darum, etwas Konkretes, Fassbares zu erzählen, auch für die Geschichte, sagt sie.
Qualcosa di tangibile che racconti anche per il futuro, per la storia, perché quello che si vive.
Denn was Lampedusa seit 15 Jahren erlebe, sei keine Naturkatastrophe, die heute beginne und morgen vorbei sei. Keine Situation, die man mit einem Gesetz erledigen könne, indem man beschließe, die Türen zu Europa dicht zu machen.
Che puoi fermare con un editto con cui decidi di chiudere le porte, no?
Giusy Nicolini bleibt kompromisslos und das durchaus erfolgreich. Der Tourismus, der wegen den Schlagzeilen um die Bootsflüchtlinge ins Minus fiel, hat heuer eine historische Höchstmarke erreicht. Gleichzeitig hat die Bürgermeisterin den Touristenstrom so gelenkt, dass neuerdings gleich neben den Sonnenhungrigen auch seltene Meeresschildkröten brüten. Der weiße Sandstreifen am türkisblauen Meer ist gerade eben zu einem der schönsten Strände weltweit gekürt worden.
Das war Auslandredaktorin Monika Oetli. Mehr über die Bürgermeisterin und die Bootsflüchtlinge auf Lampedusa berichtet die Sendung International morgen Sonntag nach dem Echo der Zeit hier auf Radio SRF 1. Damit sind wir am Ende dieser Sendung. Verantwortlich für das Echo der Zeit Matthias Kündig, für die Nachrichten Georg auf der Mauer, am Mikrofon Simon Fatzer.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.